Am 19. März 2025 elektrisierte eine Nachricht aus Arizona die internationale Gemeinschaft der Forschenden in Kosmologie und Astrophysik. Messdaten des STASI-Observatoriums auf dem Gipfel des 2000 Meter hohen Kitt Peak scheinen nach ersten Analysen einen Verdacht zu bestätigen. Die rasante Ausdehnung des Universums, die alle Galaxien und Sterne unaufhaltsam von uns wegtreibt, hat sich möglicherweise verlangsamt. Damit wäre eine der fundamentalen Annahmen des gültigen Standardmodells des Universums in Frage gestellt. Die von Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie aufgestellte Hypothese einer kosmologischen Konstante, ohne deren Kraft das Universum kollabieren würde. Sie ist als dunkle Energie in das kosmologische Standardmodell eingegangen. Dunkle Energie ist danach einfach eine Eigenschaft des Vakuums im interstellaren Raum und macht gut 70% des gesamten Universums aus. Der Astronom Edwin Hubble machte die dunkle Energie für die beobachtete unaufhörliche Ausdehnung des Universums verantwortlich. Jetzt ist diese stetige Ausdehnung in Frage gestellt. Wenn sich die Messungen aus Arizona bestätigen sollten, könnte das Universum am Ende aller Zeiten sogar wieder in sich zusammenfallen, einem Ballon gleich, aus dem man die Luft entweichen lässt.
Ich finde das wirklich ein sehr schönes Beispiel, wie Wissenschaft funktioniert, dass wir ein sehr erfolgreiches Modell haben, das anfängt von der Einsteinschen Relativitätstheorie und dann dieses kosmologische Standardmodell. Und dass je genauer wir messen, wir neue Erkenntnisse gewinnen und dass diese Modelle dann immer verfeinern und zum Teil revidieren müssen. Also das ist wirklich ein Musterbeispiel, wie der wissenschaftliche Fortschritt stattfindet, dass wir Modelle haben, die in gewissen Grenzen gültig sind. Aber je genauer wir messen, sehen wir dann neue Effekte, die es dann notwendig machen, unsere Theorien zu revidieren und zu erweitern. Und so machen wir Fortschritt in der Wissenschaft.
Der theoretische Astrophysiker Professor Thomas Schwetz-Mangold forscht am Karlsruher Institut für Technologie. Er rät zur Vorsicht, was die Interpretation der Daten vom DESI-Experiment betrifft. Noch könnten sich statistische Fehler in den Messungen verbergen. Sollten sich die Meldungen aber bestätigen, würde die dunkle Energie noch mehr Rätsel aufgeben als bisher. Ihre Kraft hätte sich dann im Laufe der Geschichte des Universums verändert und wäre heute schon um 10% schwächer als vor etwa 4 Milliarden Jahren.
Das ist eine mögliche Art, diese Daten zu erklären, wobei das ein erster Versuch ist, der jetzt sicher bestätigt werden muss. Es ist nach wie vor klar, dass wir diese beschleunigte Expansion beobachten, also dass die Expansion im Moment schneller wird. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Form dieser dunklen Energie, die für diese beschleunigte Expansion verantwortlich ist. Diese vorläufigen Analysen von diesen Daten können etwas besser erklärt werden, wenn man diese Annahme macht, dass diese dunkle Energie keine Konstante ist, sondern in jüngster Vergangenheit das Maximum hatte und jetzt wieder leicht am Abnehmen ist. Alles sehr vorläufig, dazu reicht einfach noch die statistische Genauigkeit nicht aus, das mit hoher Vertrauenswürdigkeit so festzustellen.
Das DESI-Projekt in Arizona unternimmt die bisher größte dreidimensionale Kartierung des Universums. Es erfasst dabei 15 Milliarden Galaxien. Das Licht der am weitesten entfernten Galaxie im DESI-Katalog wurde vor 11 Milliarden Jahren ausgesandt. Dazu wurde ein älteres optisches Teleskop umgerüstet und misst jetzt die sogenannte Rotverschiebung der erfassten Fixsterne.
Das ist so ähnlich wie der Doppler-Effekt, wenn eine Polizeisirene vorbeifährt, das Auto. Wenn das Auto auf einen zukommt, ist der Ton höher und wenn das Auto wegfährt von dem Beobachter, ist der Ton tiefer. Das ist diese Dopplerverschiebung, die wir eben bei akustischen Wellen kennen. Und analog gibt es den auch für Licht. Eine Lichtquelle, die sich wegbewegt, ist zu größeren Wellenlängen verschoben. Also daher nennt man das Rotverschiebung. Das heißt, indem wir diese Rotverschiebung messen können, können wir im Prinzip feststellen, wie schnell sich ein Objekt, eine Galaxie in dem Fall, von uns wegbewegt. Und dadurch, dass wir diese Rotverschiebung messen als Funktion der Entfernung der Objekte, können wir sozusagen genau feststellen, wie schnell die Expansion des Universums ist, je weiter wir weggehen von uns, was gleichbedeutend ist, je weiter wir in die Vergangenheit gehen. Denn je weiter die Objekte weg sind, desto weiter gehen wir in die Vergangenheit, in die Geschichte des Universums.
Für sich genommen bestätigen die DESY-Messungen nur die Hypothesen des kosmologischen Standardmodells. Erst ein Vergleich mit anderen Messungen, zum Beispiel Messungen der kosmologischen Hintergrundstrahlung, macht Diskrepanzen sichtbar.
In dem Urknallmodell war das Universum zu frühen Zeiten sehr heiß. Das heißt, es gab da ein thermisches Plasma, das bei sehr hohen Temperaturen waren. Das war so heiß, dass es freie Elektronen gab, ein geladenes Plasma, und dass sich Licht nicht ausbreiten konnte. Und erst als das Universum stark genug abgekühlt war, konnte sich Licht frei ausbreiten, weil sich neutraler Wasserstoff gebildet hat. Und ab dem Zeitpunkt kann das Licht sich frei ausbreiten. Das heißt, es gab diesen mehr oder weniger plötzlichen Zeitpunkt, der ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall war, ab dem Zeitpunkt Licht durch das Universum propagieren kann. Und dieses Licht von damals können wir heute beobachten. Das war eines der großen Erfolge des Urknallmodells, als man in den 60er Jahren, 56 glaube ich war das, diese kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt hat. Das war eines der großen Erfolge des Urknallmodells. Und heutzutage können wir Präzisionsmessungen an dieser Strahlung machen. Wir können die Temperaturschwankungen dieser Strahlung extrem genau vermessen. Und das Faszinierende ist, dass wir, wenn wir die Temperaturschwankungen dieser Hintergrundstrahlung untersuchen, gewisse Muster sehen in der Verteilung, in der räumlichen Verteilung dieser Temperaturschwankung. Und diese Muster können wir vergleichen mit der Verteilung der Galaxien, die zum Beispiel DESY beobachtet. Und das ist auch einer der großen Erfolge des Standardmodells, dass diese Muster übereinstimmen. Wir sehen Strukturen in der Hintergrundstrahlung und wir sehen die analogen Strukturen in der Galaxienverteilung heute. Das heißt, wir sehen Muster, die wir heute oder im, sagen wir mal, relativ jungen Universum beobachten und können das vergleichen mit Muster, die wenige 100.000 Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Und durch diese Übereinstimmung lernen wir eben sehr viel über die Ausdehnung des Universums. Und es ist eben genau dieser Vergleich zwischen den Mustern quasi heute und den Mustern damals, kurz nach dem Urknall, die diese Hinweise beinhalten.
2011 erhielten die Astrophysiker Adam Rees, Saul Perlmutter und Brian Smith den Nobelpreis für die Entdeckung, dass man auch die Beobachtung sogenannter Supernovae zur Messung von Entfernungen im Universum nutzen kann. Supernovae sind massenreiche Sterne, die am Ende ihres Lebenszyklus implodieren.
Supernova ist eine kosmische Explosion am Ende eines Lebens eines Sterns, wie auch zum Beispiel unserer Sonne. Kann es zu so einer Supernova-Explosion kommen. Wenn der Kernbrennstoff, der Wasserstoff, wenn dieser Brennstoff aufgebraucht ist, kann es zu einer Explosion kommen. Das sind enorme kosmische Ereignisse. Und auch hier kann man diese Supernova dafür verwenden, um die Expansion des Universums zu studieren. Also hier geht man ähnlich vor. Man beobachtet Supernova in gewisser Entfernung von uns. Und indem man sozusagen die Leuchtkraft dieser Supernova als Funktion der Entfernung studiert, kann man Rückschlüsse auf die Expansion des Universums machen. Und es ist eben genau dieser Vergleich dieser drei Ankerpunkte sozusagen, einerseits im ganz jetzigen Universum der Supernova, dann diese mittlere Skala durch die Galaxienbeobachtungen und die ganz frühe Skala von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und diese drei Datenpunkte sozusagen erlauben es uns, die Geschichte der Expansion zu rekonstruieren. Und da können wir verstehen, wie schnell die Expansion in den unterschiedlichen Epochen des Universums abgelaufen ist.
Die DESY-Daten elektrisieren die Forschenden, weil mit dem Teleskop in Arizona eine bisher nicht mögliche Genauigkeit erreicht werden kann.
Erstens die Genauigkeit und zweitens auch sehr weit in die Vergangenheit zurück. Das heißt, die Präzision dieser Beobachtungen sind so gut, dass sehr lichtschwache Objekte beobachtet werden können, was heißt sehr weit entfernt und deswegen auch sehr weit in der Vergangenheit. Das heißt, diese Messung erlaubt es uns, die Geschwindigkeit der Expansion als Funktion der Zeit zu bestimmen. Also wir können quasi feststellen, wie schnell sich das Universum ausgedehnt hat als Funktion der Zeit in der Geschichte des Universums sozusagen.
Sollte die dunkle Energie tatsächlich keine Konstante sein, die das Universum immer weiter ausdehnt und diese Ausdehnung zugleich auch immer mehr beschleunigt, wäre auch ein anderes Ende des Universums vorstellbar. Anstatt des sogenannten Big Freeze könnte am Ende aller Zeiten ein Big Crunch stehen, eine Rückkehr zum Zustand vor dem Urknall.
Das sind Extrapolationen, wie sich das Universum in ferner Zukunft weiterentwickeln wird. Da gibt es eben diese verschiedenen Möglichkeiten, dass diese Ausdehnung sich bis ins Unendliche fortsetzt. Dadurch nimmt die Temperatur im Universum immer mehr ab. Das nennt man manchmal auch diesen Big Freeze. Wenn die dunkle Energie oder die kosmologische Konstante dominiert, dann kommt es dazu, dass sich alle Galaxien so weit voneinander entfernen, dass keine Kommunikation zwischen Galaxien mehr möglich ist. Eine andere Möglichkeit wäre eben, dass irgendwann sich diese Expansion umkehrt und es wieder zu einer Kontraktion des Universums kommt. Im Moment deutet es nicht darauf hin. Also im Moment sieht es danach aus, dass diese Expansion weiter bis ins Unendliche stattfindet. Selbst wenn die dunkle Energie wieder abnehmend ist, kann es trotzdem eine unendliche Expansion geben. Also das sind zwei unabhängige Fragen, die nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. Aber ich würde sagen, da sind wir noch wirklich weit davon entfernt, hier Aussagen machen zu können, weil wir eben noch keine Möglichkeit haben, vorherzusagen, wie sich diese dunkle Energie in Zukunft entwickelt wird. Also diese Modelle, die wir hier jetzt verwenden, sind alles sehr effektive Modelle. Also es gibt noch keine grundlegende Theorie dafür, wie sich die dunkle Energie verhält. Und das sind alles sehr spannende Fragen, die wir im Moment nicht beantworten können.
Sicher ist, bisherige Hypothesen, was die dunkle Energie letztlich ist, gingen seit den Beobachtungen des amerikanischen Astronomen Edwin Hubble von einer konstanten Kraft aus.
Bisher die einfachste Erklärungsmöglichkeit ist eben diese kosmologische Konstante. Das ist einfach ein konstanter Term, den man in den Einstein-Gleichungen einführen kann. Und der eben genauso wirkt. Der wirkt so, wie wenn das Vakuum eine gewisse Energie hätte, die dann zu dieser beschleunigten Expansion führt. Das ist die allereinfachste Möglichkeit, das zu beschreiben, das aber von mehr theoretischer Seite sehr unbefriedigend ist, weil das sozusagen einfach ein Parameter ist, den man in die Theorie reinstecken muss. Man hat keine Möglichkeit, diesen Parameter vorherzusagen. Das ist einfach eine Größe, die man messen muss und dann das sozusagen einfach anpassen muss an die Beobachtungen. Das ist ein aktives Forschungsfeld, das von mehr grundlegenden Prinzipien zu erklären. Es gibt Erklärungsmöglichkeiten, das quasi als ein Skalarfeld zu erklären. Das würde so ähnlich funktionieren wie das Higgs-Teilchen, das wir aus der Elementarteilchenphysik kennen. Das Problem dabei ist, dass das ganz andere Eigenschaften haben muss als das Higgs-Teilchen. Aber im Prinzip könnte so ein Skalarfeld, das ein gewisses Potenzial hat, diese dunkle Energie erklären. Und damit könnte man unter Umständen auch verstehen, warum das nicht konstant ist, warum sich das über die Geschichte des Universums verändert. Man könnte sich vorstellen, dass das so ein Skalarfeld ist, das einen gewissen Wert hat, aber durch irgendwelche, sagen wir mal, im weitesten Sinn Kräfte, den Wert, dieses Feld hat, dass der nicht konstant ist, sondern dass sich dieser Wert im Laufe der Zeit verändert. Und dadurch, das wäre sozusagen eine der Möglichkeiten, diese veränderliche dunkle Energie zu erklären.
Widerlegung oder Bestätigung der DESI-Daten wird von anderen laufenden Forschungsprogrammen erwartet.
Euclid zum Beispiel ist diese ESA-Mission, das ist eine Satellitenmission, die im Prinzip ähnliches Ziel hat wie das DESI-Experiment, nämlich auch die Galaxienverteilung im Universum sehr genau zu vermessen und eine dreidimensionale Karte des Universums zu bestimmen. Und ich denke, das wird sehr spannend sein, inwieweit diese Ergebnisse übereinstimmen. Hier gibt es gewisse Unterschiede. Das eine ist ein Satellitenexperiment, das andere ist ein Teleskop auf der Erde. Aber im Prinzip ist das Ziel das gleiche, nämlich die Galaxien zu sehr hoher Rotverschiebung genau zu vermessen. Euclid ist jetzt gerade am Anfang der Datennahme, hat jetzt erste Bilder geliefert, auch quasi zum gleichen Zeitpunkt, als diese DESI-Ankündigung war. Aber das waren die ersten Bilder, um zu zeigen, dass die Mission sehr gut funktioniert. Und dann wird es jetzt vermutlich ein paar Jahre dauern, sagen wir mal 3 bis 5 Jahre, dass DESY genug Daten gesammelt hat, um auch diese kosmologischen Auswertungen zu machen.
Die Entschlüsselung des Rätsels der dunklen Energie könnte den Forschenden auch bei zentralen Fragestellungen der Elementarteilchenphysik weiterhelfen.
Ich beschäftige mich mit Neutrinophysik und hier am KIT gibt es ja auch das Katrin-Experiment, das die Neutrinomasse versucht zu messen. Und diese kosmologischen Messungen sind ganz auch entscheidend für die Neutrinos, weil man auch mit Hilfe der Kosmologie die Neutrinomasse bestimmen kann. Wenn die Neutrinos große Masse oder relativ große Masse haben, würde das auch die Verteilung der Galaxien im Universum beeinflussen. Und daher haben diese Ergebnisse auch ganz wichtige Auswirkungen für die Forschung an die Neutrinos, weil es sein könnte, dass, wenn sich diese Ergebnisse jetzt bestätigen, dass wir die Rückschlüsse, die wir über die Neutrinomasse aus der Kosmologie ziehen, auch revidiert werden müssen. Tatsächlich ist es so, dass sie etwas schwerer sein könnten, wenn sich diese Ergebnisse bestätigen. Das ist auch eines der spannenden Entwicklungen in der Kosmologie. Alles, was wir über die Neutrinos wissen, würden wir eigentlich erwarten, dass man in der Kosmologie Effekte der Neutrinomasse sehen sollte. Aber im Moment sieht man diese Effekte nicht. Und das ist auch eines der offenen Fragen, warum die Neutrinos nicht gesehen werden in der Kosmologie. Und da sind halt auch diese Entwicklungen sehr spannend, weil das eventuell auch darauf hindeuten könnte, dass wir gewisse Aspekte des kosmologischen Modells noch nicht richtig verstehen oder nicht genau genug verstehen. Die Neutrinos spielen eine ganz interessante Rolle, weil sie eben sehr leicht sind. Also in der frühen Zeit des Universums spielen die Neutrinos eine Rolle wie Strahlung, so ähnlich wie die kosmische Hintergrundstrahlung. Die tragen zur Strahlung bei. Aber wenn sie eine gewisse Masse haben, die Neutrinos, verhalten sie sich dann im späteren Universum so wie dunkle Materie. Das heißt, die Neutrinos spielen eine ganz interessante Rolle. Im frühen Universum sind sie Strahlung, im späten Universum dunkle Materie. Und daher beeinflussen sie auch diesen Übergang zwischen dunkler Materie und dunkler Energie in ganz subtiler Weise, weil sie sozusagen den Anteil der dunklen Materie verändern. Und daher ist die Größe der Neutrinomasse so eine wichtige Größe in der Kosmologie, weil das den Anteil der dunklen Materie im späten Universum beeinflusst und daher für diese Galaxienbeobachtungen eine wichtige Rolle spielen.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.